Hallo und herzlich willkommen zu unserem Oster-Online-Gottesdienst von der Ekklesia-Kirche in Pforzheim. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich hier heute begrüßen darf und dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Julia und ganz besonders möchte ich im Namen der ganzen Gemeinde unsere Gäste willkommen heißen. Denn das ist immer eine besondere Freude für uns, wenn Gäste da sind. Und wenn du heute eingeschaltet hast als Gast, dann wünschen wir dir, dass du dich wirklich wohlfühlst, dass du auftanken kannst und dass du eine ganz persönliche Begegnung mit Gott hast. Ich würde dir gerne eine kurze Frage stellen. Wie geht's dir? Ich meine, heute ist der Ostersonntag und wir befinden uns inmitten der Krise. Alles ist irgendwie durcheinander. Wir sind Tag für Tag herausgefordert. Immer wieder kommen neue Themen in den Nachrichten. Du musst nachdenken, du hast Angst, du kommst überhaupt nicht richtig zur Ruhe. Gibt es denn jetzt irgendeinen Grund zu feiern, ein Fest zu feiern in dieser verrückten Zeit? Ja, den gibt es. Jesus, Gottes Sohn, kam auf diese Erde. Er wurde Mensch. Er ließ sich für dich verspotten, foltern und bestialisch töten. Aber Jesus blieb nicht tot. Gott hat ihn zum Leben erweckt. Er und er ist Herr. Aber Jesus blieb nicht tot. Er wurde von Gott auferweckt und er lebt. Er lebt heute und er lebt bis in alle Ewigkeit. Dieser Jesus hat sein Leben für dich am Kreuz geopfert, damit du ewiges Leben haben kannst, damit der Weg für dich zu Gott wieder frei ist. Und das Einzige, was du noch tun musst, ist dieses Geschenk anzunehmen. Das ist Ostern und deswegen haben wir Grund zu feiern. Bevor unser Pastor uns gleich noch eine Predigt halten wird, in der er uns einiges mehr über diesen Jesus erzählen möchte, werden wir noch eine ganz persönliche Zeit haben, eine persönliche Zeit zwischen Gott und dir. Denn dieser Jesus, von dem ich dir jetzt erzählt habe, der ist in diesem Moment hier bei mir und hier bei dir zu Hause, wo auch immer du bist. Und ich kann dir nur eins versprechen, dieser Jesus hat ein Interesse daran, dir gerade jetzt zu begegnen. Und ich möchte dich ermutigen, streck dich aus nach ihm, frag nach ihm, gib ihm die Gelegenheit, einfach heute zu dir zu reden. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir zu Gott beten und ihm Lieder singen mit der Band Ekklesia Worship. Und ich bitte dich wirklich, lass dich drauf ein und lad diesen Jesus ein, damit es heute dein ganz persönliches Ostern sein kann.
Man trifft ja manchmal interessante Leute. Also auf YouTube natürlich, meine ich. Denn sonst trifft man ja eigentlich im Moment so gut wie niemanden mehr. Und wenn dann nur mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand. Aber ich habe neulich so einen amerikanischen General auf YouTube verfolgt. Und dieser Typ ist wirklich eine Maschine. Er schläft nur ein paar Stunden in der Nacht. Er isst nur einmal am Tag. Und er zieht mit über 60 Jahren jeden Morgen ein Fitnessprogramm ab, von dem du und ich nur träumen könnten. Wir würden da auseinanderfallen. Der peitscht es durch. Der tut alles, um immer noch mehr und noch mehr arbeiten zu können. Und ich dachte mir so, wow, Hammer, es gibt verrückte Leute auf dieser Welt. Oder denk so an das klassische Supergirl, ja, so eine Frau, die es richtig drauf hat, die arbeitet 100 Stunden in der Woche und hat einen Doktortitel. Sie sieht Hammer aus, hat ihren eigenen YouTube-Fitnesskanal und ernährt natürlich sich und ihre ganze Familie, alle Kinder, absolut gesund. Sie wohnt in einem Traumhaus und jedes ihrer Kinder spielt ein Musikinstrument, geht aufs Gymnasium und verbringt mindestens ein Jahr im Ausland. Und ihr Mann, der hat kein Bier, sondern einen Waschbrettbauch und leitet ein großes Unternehmen. Und wenn Wonder Woman dann trotzdem mal in eine Krise kommt, dann sagt sie Sätze, die vor Inspiration und Zuversicht nur so strotzen. Du könntest damit eine ganze Glückskeksfabrik betreiben. Und weißt du, solche Menschen, die kannst du bewundern, aber du kannst relativ wenig für dich selbst aus ihrem Leben mitnehmen. Die wirken schon fast übermenschlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen Jesus auch so. Hey, der wusste immer, was er wann zu sagen hatte. Der hat jede Krankheit zerstört, jeden Gegner entwaffnet und jedes bisschen Gewässer, was er gefunden hat, als Laufsteg benutzt. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus mehr Mensch war als jeder von uns. Er hat intensiver gelebt, gefeiert und gelitten als jeder Humanist. Er hat Gott und Mensch in einer Person vereinigt Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich möchte mit euch über eine Geschichte sprechen aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel. Und ich werde euch ganz kurz mit in die Story reinnehmen. Jesus ist in seiner Heimat in Galiläa, im Norden von Israel, und er bekommt die Nachricht, dass einer seiner besten Freunde im Sterben liegt. Und seine Schwestern, die Schwestern von diesem Freund, lassen Jesus ausrichten: Komm und rette ihn. Aber Jesus, er bleibt 2 weitere Tage in Nordisrael und sein Freund Lazarus stirbt ohne ihn. Und dann macht sich Jesus auf den Weg zu der trauernden Familie und kommt 4 Tage zu spät, 4 Tage nachdem Lazarus gestorben war, in seinem Heimatdorf Bethanien in der Nähe von Jerusalem an. Und dort tut er was Seltsames. Er lässt das Grab von Lazarus öffnen, spricht ein kurzes Gebet und ruft ihn aus seiner Grabhöhle heraus. Und Lazarus kommt. Der, dessen Leiche schon am Stinken war, erlebt seine Auferstehung. Und alle Menschen, die das beobachten, bekommen mit, dass Jesus Macht hat, und zwar eine Macht, die sogar über den Tod hinaus reicht. Ich will dich mit in 3 Gedanken reinnehmen. Und der erste Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, lautet: Spüre, wie Jesus dich liebt. Ich will dich einladen, dass du spürst, was Jesus für dich empfindet, dass du verstehst, dass er im Grunde, auch obwohl er Gott und Mensch zu gleichen Teilen war, dass er wirklich sehr, sehr menschlich auch für dich empfindet. Das hat Jesus uns hier in dieser Geschichte gezeigt. Er lässt es uns spüren. Johannes 11, Vers 3 heißt es: Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten. Also in dem Moment, als Jesus diese Nachricht erreichte, da lautete die Nachricht so: Herr, der, den du liebst, ist krank. Der, den du lieb hast, ist krank. Krass, das ist, was sie Jesus sagen wollen. Und im 5. Vers vom selben Kapitel heißt es: Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Und als Jesus vom Grab steht und mit Tränen in den Augen über die ganze Situation weint, da sagen die Juden, die ihn so sehen: Schaut mal, wie lieb er ihn gehabt hat. Wir lesen das in Vers 36. In Jesus wurde Gott Mensch, um Gottes unbegreifliche Liebe greifbar zu machen. Du solltest sehen, dass Gott Gefühle für dich hat, dass ihm dein Schicksal nicht egal ist. Du solltest spüren, dass er Sehnsucht nach dir hat. Jesus, weißt du, der war kein Guru, der entrückt von der Welt auf irgendeinem heiligen Berg meditierte. Nein, der hat Gottes heiligen Berg, Gottes Nähe, Gottes Gegenwart, Gottes Kraft mitten in die Welt, mitten dorthin gebracht, wo die Menschen waren. Wenn wir uns das ganze Neue Testament anschauen, all die Berichte, die wir über Jesus lesen können, dann stellen wir fest, dass Jesus ganz selten überhaupt alleine war. Jesus war ständig unter Menschen. Er war bei armen Menschen, er war bei reichen Menschen, bei Kranken, bei Ausgestoßenen, bei Juden und bei Ausländern, bei Frauen und bei Männern und bei Menschen mit einem richtig üblen, schlechten Ruf. Einmal hat Jesus eine Begegnung mit so einem jungen Mann. Und dieser junge Mann, der hat ein gewaltiges spirituelles Selbstvertrauen gehabt, möchte ich mal sagen. Und er fragt Jesus: Was muss ich tun, um Teil des Himmelreichs zu werden? Und so in seinen Gedanken hat er sich erhofft, dass Jesus im Grunde ihm nur sagt: Hey, du machst schon alles richtig. Ich bin so begeistert von dir. Du bist hier der Frömmste. Du bist das absolute spirituelle Tier. Aber Jesus sagt ihm: Hey, du kennst doch das Alte Testament. Du kennst doch die Gebote Gottes. Oh, und da denkt sich der junge Mann: da kann ich liefern. Und er sagt zu Jesus: Seit ich klein bin, habe ich mich an das alles gehalten. Und was ich jetzt wirklich krass finde, ist Folgendes: Jesus sagt nicht: Ey, willst du mich eigentlich verballern? Du arroganter kleiner Heuchler, du Mistkröte, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Und ich weiß doch, was du da getan hast. Und ich erinnere mich an die Situation. Und er hätte irgendwie Einblicke von Gott so über das Leben von diesem jungen Mann weitergegeben. Aber nein, die Reaktion von Jesus ist ganz anders. In Markus 10, Vers 21 lesen wir, Jesus sah ihn an und er hatte ihn lieb. Und er sagt ihm dann schon sehr entwaffnet oder entwaffnend, was sein Problem war und woran er noch arbeiten musste, aber er gewann ihn erstmal lieb. Das finde ich krass. Und Johannes, der uns hier diese Geschichte von Lazarus überliefert, Johannes, einer der 12 Jünger, der 12 jungen Männer, die mit Jesus unterwegs war, er schreibt in diesem Buch, in diesem Evangelium, das seinen Namen trägt, viermal von sich selbst, der Jünger, den Jesus liebte. So nennt er sich jedes Mal, der Jünger, den Jesus liebte. So hat er sich gesehen, so hat er offensichtlich die Art empfunden, wie Jesus mit ihm umgegangen ist. So hat er die persönliche Beziehung zu Jesus eingeschätzt. Der hat mich lieb, der mag mich. Das ist eine richtig echte, tiefe Freundschaft. Nach seiner Auferstehung führt Jesus dann noch ein intensives Gespräch mit seinem anderen Freund, mit Petrus. Und Petrus hatte ihn genau in dem Moment im Stich gelassen, wo es drauf ankam. Und was hatte der Jesus vorher alles versprochen? Der hatte gesagt, Jesus, ich werde für dich sterben, wenn es sein muss. Jesus, ich bleibe an deiner Seite, auch wenn alle anderen weglaufen auf mich. Kannst du dich verlassen? Aber im entscheidenden Augenblick behauptet er dreimal, ich kenne diesen Jesus nicht einmal. Und jetzt spricht Jesus ihn drauf an. Und ich glaube, das war ein richtig heftiges Gespräch für Petrus. Und ich glaube, er hat sich wirklich geschämt. Aber Jesus, er fragt Petrus nicht, hey Petrus, wirst du mir wenigstens in Zukunft treu sein? Er sagt nicht, Petrus, tut es dir zumindest leid, dass du mich so hintergangen hast? Nichts davon. Er fragt ihn dreimal, und so oft hat Petrus ihn verleugnet, dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Ich finde das so krass, in diesem Moment der Versöhnung geht es Jesus nicht darum, irgendwie über die Schuld zu reden und über das Versagen zu reden, sondern woran Jesus interessiert ist, das ist die Liebe von Petrus. Jesus liebt Menschen und Jesus möchte auch von Menschen geliebt werden. Und in der Geschichte von Lazarus dürfen wir spüren, wie sehr Jesus Lazarus und seine Schwestern geliebt hat. Wir dürfen spüren, wie sehr er Menschen ganz allgemein liebt und wir dürfen spüren, wie sehr Jesus auch dich und mich lieb hat. Weißt du, Lazarus heißt sogar von der Wortbedeutung, Gott hat geholfen. Und das ist, was eigentlich Jesus verkörpert. Er ist die Hilfe Gottes auf zwei Beinen. Er ist der Mensch, in dem Gott uns ganz nahe gekommen ist, in dem er uns seine ganze Liebe hat spüren lassen. Aber wir lesen auch noch ein paar andere Dinge über Jesus, die etwas von seiner Liebe zeigen. Aber es ist ein bisschen eine andere Form von Liebe. In den Versen 33 bis 34 von dieser Geschichte heißt es, beim Anblick der weinenden Frauen und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte Jesus Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Hey, wenn Menschen leiden, wenn Leben kaputt gehen, wenn Trauer irgendwo herrscht, dann heißt es, Jesus ist bis in sein Innerstes bewegt. Nehmen wir das mal mit. Und dann in Vers 38 lesen wir noch ein zweites Mal. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von Neuem Zorn und Schmerz. Auch hier finde ich es wieder so genial, wie Gott uns durch Jesus seine Liebe zeigt. Und ich glaube, zu Liebe gehört eben immer noch auch eine andere Seite. Weißt du, weil Jesus uns so unfassbar heftig liebt, verspürt er auch unfassbar heftige, entgegengesetzte Emotionen, wenn du so willst. Er leidet nämlich auch mit uns Menschen mit, wenn es uns dreckig geht. Er empfindet den tiefsten Schmerz über unsere Schicksalsschläge. Was mit uns und mit dieser Welt passiert, das zerreißt ihm sein Herz. Es erfüllt ihn mit Schmerz, es lässt ihn bitterlich weinen. Es macht ihn aber auch zornig. Und das finde ich genial. Weißt du, ich glaube, wer wirklich liebt, der ist auch wütend wenn den geliebten Menschen schlimme Dinge passieren. Und das dürfen wir hier auch mitnehmen. Weil Jesus uns liebt, hasst er die Sünde, die Menschen kaputt macht. Das sind all die Dinge, mit denen wir Menschen uns aus den Händen Gottes losgerissen haben. Unsere stolze Überheblichkeit, der pseudowissenschaftliche Satz, hey, es gibt keinen Gott, mit dem wir uns am liebsten selbst hypnotisieren. Und all die Dinge, nach denen wir süchtig sind und sie wie Götter anbeten. Aber losgelöst von Gott, der alles Gute geschaffen hat, werden diese Dinge, die Gott eigentlich mal als Liebesbriefe gedacht hat, zu Briefbomben, mit denen wir uns, das Leben von unseren Nächsten und auch von und diese ganze Welt letztlich in die Luft jagen. Spüre, wie Jesus dich liebt. Er hat dich lieb. Jesus leidet an dem, was du erleidest. Und Jesus hasst, was dich zerstört. Spürst du es schon? Ein zweiter Gedanke. Lass Jesus die Grenzen deines Denkens verschieben. Als Jesus das erste Mal hört, dass sein Freund Lazarus krank ist, sagt er etwas absolut Abgefahrenes. Er sagt in Vers 4 von Kapitel 11, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Hey, diesen Satz verstehen seine Nachfolger, seine Freunde erstmal völlig falsch. Die denken sich, okay, Hammer, er wird nicht sterben. Und sie sagen sich, boah, Jesus ist wirklich krass. Er ist überhaupt kein Drama-Lama. Der hat den Durchblick. Obwohl bei Lazarus daheim alle glauben, dass er stirbt, weiß Jesus als Sohn Gottes es mal wieder besser. Es ist scheinbar alles nur halb so wild. Der gute Lazi wird wieder gesund und dadurch wird Gott verherrlicht, weil alle ja die krassen Selbstheilungskräfte bewundern können, die Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Das will Jesus hier doch sicher sagen. Aber nachdem Jesus dann noch 2 Tage gewartet hat, haut er wieder so einen Satz raus, den man eigentlich wirklich falsch verstehen muss. Er sagt plötzlich, hey Freunde, Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Und seine Freunde denken sich wieder, krass, kommt unser Jesus wieder aus so einer Zeit des Gebets und der Nähe, ja, mit seinem Vater und hat solche Einblicke. Boah, der hat so eine Mega-Connection zu seinem Vater im Himmel. Aber Hammer, hey, wenn der Patient schläft, dann wird er wahrscheinlich wieder gesund. Und dann lässt Jesus die Luftballons steigen. Er sagt, nope, er ist tot. Hey, warum benimmt sich Jesus eigentlich hier so seltsam? Normalerweise hat er doch immer was gemacht, wenn Kranke oder wenn ihre Angehörigen bei ihm aufgeschlagen sind. Aber schauen wir uns das mal ganz genau an. Erstens, Jesus tarnt seine Sprache, sodass die Leute überhaupt erstmal nicht kapieren, was mit Lazarus wirklich passiert ist. Dann bleibt er noch 2 Tage daheim, nachdem er gehört hat, dass sein Kumpel todkrank ist. Am Ende, als er in Bethanien endlich auftaucht, ist Lazarus schon geschlagene 4 Tage lang begraben. Und als er auf die grandiose Idee kommt, trotzdem das Grab öffnen zu lassen, da sagt Lazarus' praktische Schwester Martha, Jesus, mein Bruder ist 4 Tage tot. Hey, die Leiche stinkt schon. Die hat schon angefangen zu verwesen. Und dann finde ich es auch total verrückt, wie alle davon reden, was Jesus hätte tun können, wenn er im entscheidenden Moment bei Lazarus gewesen wäre. Jesus selbst sagt, hey, ich bin froh, dass ich nicht da war, als Lazarus gestorben ist, denn jetzt werdet ihr an mich glauben. Hä? Scheinbar will Jesus sagen, hey, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte mir das nicht mit anschauen können. Ich hätte mich bestimmt nicht beherrschen können und dann hätte ich ihn doch geheilt. Aber das wäre überhaupt nicht gut gewesen. Und dann, als Jesus bei Lazarus' Schwestern ankommt, sagen ihm beide Schwestern Wort für Wort das Gleiche. Sie sagen, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Und selbst die Leute, die um das Grab herumstehen, als Jesus Lazarus rausrufen will oder kurz davor, die sagen sich, wow, was für eine Beziehung zwischen Jesus und diesem Lazarus. Und dann fragen sie sich, Moment mal, hat Jesus nicht diesen Blinden da gesund gemacht, von dem wir gehört haben? Hey, hätte er nicht auch Lazarus heilen können? Und ich glaube, genau darum geht's. Keiner hat damals daran gezweifelt, dass Jesus Wunder getan hatte. Interessanterweise lesen wir auch nirgends, dass irgendwer ihm vorgeworfen hätte, mit irgendwelchen Tricks gearbeitet zu haben, um die Leute zu betrügen. Aber trotz allem dachten seine Freunde, die ihm ganz nah waren, offensichtlich auch, ja gut, aber jetzt mit dem Tod, da kann Jesus auch nichts mehr machen. Das war's. Hier ist die Grenze seiner Macht erreicht. Aber, fragt man sich als jemand, der vielleicht ein bisschen mehr in der Bibel unterwegs ist, hey, gab es nicht noch zwei andere Menschen, die Jesus auch vom Tod ins Leben zurückgeholt hat? Gut, aber die sind wahrscheinlich, nach allem, was man so liest, am selben Tag gestorben. Wahrscheinlich waren die gar nicht wirklich tot. Das haben die damals nicht so richtig einordnen können. Ja, und Jesus hat sozusagen irgendwie das kapiert und er hat irgendwas dafür getan, dass die wieder zurück ins Leben gekommen sind. Die waren so an der Grenze zwischen Leben und Tod, irgendwie komatös. Deswegen hat es da funktioniert. Also scheinbar hat Jesus keiner wirklich zugetraut, trotz allem, was bisher passiert war, dass er jetzt wirklich was für Lazarus tun könnte. Ich glaube, nur Martha hatte eine gewisse Ahnung, worum es Jesus ging. Sie sagt zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Und dann sagt sie, aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird er dir geben. Also sie scheint eine Ahnung zu haben, dass Jesus noch nicht ganz am Ende ist. Und dann finde ich wieder spannend, dass Jesus ganz ähnliche Worte wie Martha benutzt, als er vorm Grab steht und betet. Er sagt, Vater, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus wollte offensichtlich ein für alle Mal klarstellen, dass wirklich der Vater im Himmel ihn gesandt hat, dass er wirklich, ja, der einzige Stellvertreter Gottes auf dieser Erde ist, der vielleicht diesen Namen wirklich verdient. Jesus wollte, dass wir verstehen, dass er nicht nur irgendeine beeindruckende Person ist, irgendein krasser Wunderheiler. Wir sollten verstehen, dass er Gottes Sohn ist und dass es keine Grenzen für seine Macht gibt. Auch der Tod war keine Grenze. Martha sagt ihm, ja, ich weiß ja, Jesus. Hey, ich habe in der Kirche gut aufgepasst. Am Ende, da werden wir alle auferstehen. Toi, toi, toi. Und Jesus sagt ihr, nein, ihr sollt jetzt und hier erleben, dass mir nichts unmöglich ist. Jesus will die Grenzen deines Denkens verschieben. Egal, was du gerade erlebst, egal, was du gerade fürchtest, egal, welche Schicksalsschläge noch kommen mögen, Jesus ist an keinem Punkt deines Lebens zu Ende. Nicht bei Krankheit, nicht bei Arbeitslosigkeit und auch nicht dann, wenn die Strukturen, die diese Welt scheinbar tragen, zusammenbrechen. Und ich glaube, das will Jesus unbedingt hier deutlich machen. Er will mit dieser Lazarus-Story, mit dem, was er an Lazarus tut, die Grenzen deines Denkens verschieben. Er will Glauben in dir wecken. Mit meinem letzten Gedanken möchte ich dich einladen, eigentlich etwas nachzusprechen, was Jesus gesagt hat. Sprich mit Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Den Höhepunkt dieser ganzen Lazarus-Story finden wir in den Versen 25 bis 26. Da hat Martha ihm gerade gesagt, ja, ich weiß, am Ende werden wir alle auferstehen, wir kommen alle in den Himmel und so weiter. Und dann sagt Jesus ihr, nein, er sagt, ich bin, in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann fragt der Martha, glaubst du das? Und das möchte ich dich eigentlich auch fragen heute Morgen oder wann immer du diese Predigt anhörst. Glaubst du das? Jesus ging es hier tatsächlich darum, uns Menschen zu zeigen, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Wann nämlich, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir an ihn glauben? Er ist der Sohn Gottes. Die Bibel sagt an vielen Stellen, dass Gott durch Jesus die ganze Welt geschaffen hat. Der Autor des Hebräerbriefs sagt sogar, Jesus trägt diese Welt durch sein mächtiges Wort. Das heißt, Jesus hat diese Welt nicht nur geschaffen, er sorgt auch dafür, dass sie nicht auseinanderfällt. Auch jetzt, es sind nicht die Strukturen die wir irgendwie politisch haben oder in unserem Gesundheitssystem. Es ist nicht das, was wir irgendwie erfinden können als Menschen an Wirkstoffen oder was auch immer. Es ist nicht die Art, wie wir unser Wirtschaftssystem aufgebaut haben. Es ist eigentlich Jesus, der dafür sorgt, dass hier nicht alles auseinanderfällt, und er gebraucht vieles, was wir Menschen tun. Alles, was existiert, ist aus Jesu Leben herausgeflossen. Er ist das Leben in Person. Er ist buchstäblich das Leben. Und Menschen, die mit Jesus gefüllt sind, die werden auch sterben. Aber was Jesus hier sagen will, ist Folgendes: Sie werden nicht tot bleiben. Sein Leben in uns wird den Tod fressen, wenn wir die Bühne dieser Welt verlassen. Wir werden auferstehen, wie Jesus auferstanden ist. Weißt du, das ist so eine richtig geniale Botschaft. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus liebt uns nicht nur grenzenlos. Weißt du, es ist ja schön, wenn dich ein Mensch liebt, aber wenn er nichts für dich tun kann, so what? Ja, es ist trotzdem schön, absolut. Aber es ist doch genial, wenn dich Jesus nicht nur grenzenlos liebt, sondern wenn er auch noch grenzenlose Möglichkeiten hat. Also er liebt dich nicht nur grenzenlos, seine Macht ist grenzenlos, und er will unsere, deine Existenz grenzenlos machen, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du an ihn glaubst. In seiner Liebe will er dich mit seinem eigenen Leben verbinden, und in seinem Zorn, das ist die andere Wahrheit, will er alles zerstören, was dich zerstört, was diese Welt zerstört. Im Neuen Testament lesen wir zwei geniale Verse, einmal in 1. Korinther 15, Vers 26 und 27, da heißt es: Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift: Alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Der Vater im Himmel, Gott selbst, legt alles Jesus unter die Füße. Jesus soll über alles herrschen, und der Tod gehört dazu. Deswegen lesen wir dann auch in Offenbarung 21, Vers 4, im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel der Bibel, dort heißt es, oder wird beschrieben, wie es in Gottes neuer Welt aussehen wird. Wenn Gott die Welt neu erschaffen wird, wenn er Himmel und Erde zusammenbringen wird, da heißt es, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Aber warum Lazarus? Ich meine, später ist Jesus selber vom Tod auferstanden. Weißt du, alles spricht dafür. Ich will das hier noch mal kurz sagen. Seine Nachfolger, die eben noch am Boden zerstört waren, sind plötzlich bereit, für ihren Glauben zu sterben. Und nach den Quellen, die wir haben, über das, was mit Jesus passiert ist, scheint niemand bestritten zu haben, dass das Grab leer war. Aber dieses Grab wurde von der stärksten Militärmacht der damaligen Welt bewacht. Außerdem behaupteten Hunderte von Menschen, den Auferstandenen gesehen zu haben. Und trotz verschiedener Theorien, die wir kennen, gibt es keinen Fall, den wir auf der anderen Seite kennen, einer solchen Massenpsychose oder Massenhalluzination, die sich über viele Tage, über verschiedene Orte und über ganz verschiedene Menschengruppen erstreckt hätte. Und in der Auferstehung, das muss man ganz deutlich sagen, unterscheidet sich das Christentum von jeder anderen Religion. Ich glaube, dass es in anderen Religionen auch Wahrheit gibt, dass sogar Gott manches da hineingelegt hat, aber sie haben nicht den auferstandenen Sohn Gottes. Wisst ihr, wir glauben nicht nur an eine zeitlose Lehre oder an irgendwelche genialen Lebensprinzipien. Wir glauben an etwas, was Jesus für uns getan hat, dass er unsere Schuld, all den Dreck unseres Lebens am Kreuz getragen hat und dass er auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Und die Botschaft, die seit 2000 Jahren gepredigt wird im Namen des Christentums, lautet auch: Er ist auferstanden. Und Menschen erleben seit 2000 Jahren, dass der Auferstandene ihm begegnet. Das findest du in keiner anderen Religion dieser Welt. Aber trotzdem, warum Lazarus? Hätte es nicht gereicht, dass Jesus aufersteht und den Tod besiegt? Weißt du, ich glaube, es wäre uns vielleicht zu leicht gefallen, an die Auferstehung von Jesus zu glauben. Denn erinnere dich mal an den Gedanken, mit dem ich eingestiegen bin. Jesus war schon irgendwie besonders. Wir neigen dazu, ihn gar nicht so sehr als der Mensch zu sehen, der er war. Er war so außergewöhnlich. Ja, okay, Jesus ist auferstanden, hätten wir vielleicht gesagt. Aber hätten wir auch Hoffnung für unser eigenes Leben nach dem Tod gehabt? Und ich glaube, durch Lazarus wird uns genau das gezeigt, dass nämlich die Fähigkeit von Jesus, den Tod zu besiegen, sich nicht nur auf sein eigenes Leben bezieht, sondern dass er das für jeden einzelnen Menschen tun kann. Auch wir dürfen auferstehen, wenn wir an ihn glauben. Und genau dazu möchte ich dich ermutigen. Wenn du Jesus dein Leben anvertraust, darfst du das Gleiche sagen, was er gesagt hat. Wenn er in dir lebt, darfst du wissen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Und Jesus bietet dir heute an, ein Kind Gottes zu werden. Und das ist die Voraussetzung, um ewig zu leben. Das ist die Voraussetzung, um nach deinem Tod wieder aufzuerstehen. Jesus bietet dir an, Gottes Zorn über die Sünde, über alles Böse und über alle Zerstörung in deinem Leben von dir wegzunehmen. Er ist dafür am Kreuz gestorben. Es muss nichts mehr zwischen dir und dem Vater im Himmel stehen. Und wenn du möchtest, darfst du genau jetzt ein Kind Gottes werden. Ich möchte dich ermutigen, mir vielleicht kurz das folgende Gebet nachzusprechen, wenn du merkst, dass eigentlich der Vater im Himmel dich heute nach Hause ruft und dass Jesus eigentlich vor dir steht und zu deinem Herzen redet und sagt, ich möchte dich gerne ewig machen, sodass dich nichts erschüttern kann, nicht mal der Tod. Sprich mir einfach nach, wenn du heute echt so zu Jesus durchbrechen möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir Jesus Christus geschenkt hast. Ich danke dir, dass ich heute verstanden habe, dass er die Macht hat über den Tod und dass er alles, was zwischen mir und dir stand, aus dem Weg geräumt hat. Und deswegen berufe ich mich heute auf das, was du für mich getan hast. Und ich bitte dich, dass du mich als dein Kind annimmst. Vergib mir all meine Schuld. Werde du der Herr meines Lebens und leg du Ewigkeit in mein Herz.
Ja, vielen Dank, Öli, für deine Predigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich konnte einiges mitnehmen und du hast jetzt vieles über diesen Jesus gehört. Ein Satz ist mir wirklich hängen geblieben und vielleicht hat er auch was Besonderes noch für dich, was du mitnehmen kannst in deine Woche. Nämlich der Satz, Jesus ist an keinem Punkt deines Lebens am Ende. Damit möchte ich dich echt ermutigen. Halte diesen Blick einfach auf ihn gerichtet und erwarte ganz viel von ihm. Ja, liebe Gemeinde, auch in den nächsten Wochen werden wir aufgrund der aktuellen Situation uns nicht wie gewohnt oder wie wir uns alle wünschen würden, wieder hier in der Kirche treffen. Aber eine gute Nachricht habe ich für dich, denn Gemeindeleben und Gemeinde muss nicht nur hier stattfinden, sondern das kannst du auch von zu Hause leben. Und ich möchte euch echt ermutigen, bleibt aneinander dran, fragt nach, schreibt Nachrichten, ermutigt einander. Lasst uns einfach uns gegenseitig zeigen, dass wir nicht alleine sind, denn das ist Kirche ganz praktisch gelebt. Und wir sind verbunden durch Jesus, ob wir jetzt hier sind, ob wir zu Hause sind, ob wir uns sehen können oder nicht. Und eines Tages kommt auch wieder eine andere Zeit. Und das werden wir sehr genießen, wenn wir uns hier wieder treffen können. Wenn du heute als Gast zugeschaut hast und du möchtest uns als Gemeinde näher kennenlernen, dann würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn du dich einfach bei uns meldest. Und zwar kannst du dich einfach hier an unsere Kontaktdaten wenden. Schreib uns eine E-Mail, melde dich, wir werden uns unbedingt bei dir melden und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch unser Investment. Hier im Gottesdienst läuft eigentlich immer unsere Milchkanne durch die Reihen. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Und zwar wird hier wieder was Gutes eingeblendet. Passt mal auf, hier zu meiner Seite. Du darfst die Kirche weiterhin unterstützen, deine Gemeinde. Und wir brauchen wirklich auch deine Spenden, um weiterhin diese Gottesdienste finanzieren zu können. Deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, spende und sei du auf diese Art auch einfach Teil von deiner Gemeinde und unterstütze uns dabei. Okay, ich freue mich wirklich, dass ihr alle dabei wart bei unserem Online-Gottesdienst. Ich wünsche euch gesegnete Ostern und ich wünsche euch wirklich, dass ihr etwas mitnehmen könnt und Ostern mit anderen Augen seht und ganz anders erlebt. Habt eine gute Woche, bis nächste Woche. Ciao.